Ich bete noch am Anfang mit uns. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart in der Zeit, in der wir schon hier sind. Ich danke dir, dass du gut bist und dass du möchtest, dass wir dich tiefer erkennen, dass es dein Herzschlag ist, dass du uns ausfüllen möchtest, dass du uns begegnen möchtest, dass du uns verändern möchtest und dass du uns zeigen möchtest, wer du bist und wie du bist. Wir lieben dich und wir lieben es, dich zu lieben. Heiliger Geist, und wir beten jetzt, dass du unsere Herzen vorbereitest, dass das, was du uns zeigen möchtest heute Abend, dass es tief in unser Herz geht, dass es nicht etwas ist, was Leere ist und dann einfach verpufft, sondern etwas, was du in unserem Herzen orchestrierst, was du möchtest. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass wir aufnahmefähig sind. Ich bete jetzt, dass all das, was einfach noch laut in uns ist, was wir mitgebracht haben, dass es leise wird, dass wir uns auf dein Reden fokussieren können. Ich bete, Heiliger Geist, dass du mich erfüllst, dass ich mich konzentrieren kann und das sagen kann, was du möchtest. In deinem Namen. Amen. So, ihr wisst, oder zumindest die meisten von euch, wir hatten ja vor einigen Wochen ein Tagesseminar, ein prophetisches Seminar. Da haben wir gelernt, auf Gott zu hören, zu erkennen, wenn er zu uns sprechen möchte, und auch für andere einfach auch Worte zu haben. Ich möchte heute ein bisschen weitermachen und möchte zwei Aspekte berühren. Der erste Aspekt ist, dass wir Gottes Reden zu uns besser kennenlernen. Und der zweite, warum das Erkennen der Zeichen der Zeit so wichtig ist für die Gebetshausbewegung, aber auch für jeden Einzelnen von uns. Ich möchte anfangen mit dem Vers aus 1. Korinther 2, 9. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Ich glaube, wir wissen alle, dass Gott sich offenbaren möchte. Und ich denke, es kommt immer auf unseren Hunger an, ihm zu begegnen. Da, wo unser Herz zufrieden und gleichgültig ist, zufrieden mit dem, was wir haben, da kann sich Gott auch offenbaren. Aber er möchte sich mehr und mehr offenbaren. Und ich glaube, dass der Vers, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, nicht nur etwas ist, was in der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, im tausendjährigen Reich oder in der Ewigkeit stattfindet, sondern Gott möchte uns jetzt schon Dinge offenbaren, was wir noch nie gesehen oder erkannt haben. Ich glaube, ihr stimmt mit mir überein, wenn ich sage, wir leben in der spannendsten Zeit überhaupt. Ich persönlich glaube, dass es nicht lang dauert, bis Jesus wiederkommt. Und er will jetzt zeigen, was er tun möchte in der Zeit, bevor er kommt und wer er ist. Er möchte uns vorbereiten, dass wir mehr denn je uns auf ihn fokussieren. Ganz egal, was unsere Aufgaben, was unser Status, was unsere Berufung oder Position ist. Und gleich vorweg, was ich heute Abend sagen möchte, hat nicht nur was für prophetische Leute zu tun, sondern für alle, die auf Gott hören möchten. Wir werden zum Schluss ein paar Übungen machen. Ich werde es vorher noch erklären. Und es ist, da ist wirklich für jeden etwas dabei. So spitzt eure Öhrlen. Ich wünsche mir einfach, dass der Leib Christi tiefer in Gott hineinkommt und nicht meint, das Prophetische ist für die Propheten und die anderen können nicht prophezeien. Ich persönlich vergleiche Gott immer wieder, wenn ich erklären will, wie er sich finden lassen möchte, wie ein liebender Vater, der ein paar Kinder hat, die noch klein sind, die gern Versteck spielen und wo er das Objekt ist, der sich versteckt. Und wie ein Vater ist, der seine Kinder liebt, dann gibt er ihnen immer eine Möglichkeit, dass sie ihn finden. Entweder er versteckt sich hinterm Vorhang und die Füße gucken unten drunter raus oder hinter der Tür und man sieht die Haare oder sonst irgendetwas. Es wird spannend gemacht, aber er macht es nie so, dass die Kinder ihn nicht finden. Er will, dass sie ihn finden. Und so will Gott, dass wir ihn finden und dass wir in die Tiefen seiner Tiefen gehen. Ich bin überzeugt, dass wir dazu berufen sind, zu erkennen, nicht nur wie es uns geht und wie es dem anderen geht, sondern was Gottes Herz ist, was auf seinem Herzen ist. Jetzt in dem Moment, immer wenn wir hier sind, immer wenn wir unsere stille Zeit machen, immer wenn wir anbeten. Und auch seine Pläne generell. Ich glaube, dass er als erstes möchte, und ich glaube, dass ihr das auch wisst, dass er uns zeigen möchte, wie er uns sieht. Und er möchte immer direkt zu uns sprechen. Es ist toll, wenn andere Menschen uns ermutigen. Manchmal brauchen wir das, weil wir einfach in Situationen sind, die schwer sind für uns und Gott nicht hören können, oder weil wir Neueinsteiger sind, noch nicht das Prophetische so kennen. Das ist auch absolut legitim. Aber mir ging es immer so, ich wollte es immer von Gott persönlich wissen. Und das, was ich an Prophetien oder Eindrücke bekommen habe, das waren immer Bestätigungen von dem, was Gott mir gezeigt hat. Ich habe immer zu Gott gesagt, du brauchst gar niemand anders zeigen, zeig es mir. Und wenn jemand zu mir kam oder kommt und sagt, bet mal für mich, ich weiß nicht, was ich in der Situation tun soll, dann sage ich nie, ich sag's dir, was ich empfange. Es sei denn, er hat vielleicht gute Noten bei einer Prüfung und ich möchte ihn ermutigen, dass er zuversichtlich ist. Aber wenn es um Ehe geht oder um bahnbrechende Dinge, sage ich immer, ich bete für dich, dass du Weisheit bekommst, dass du es von Gott hörst und dass er es dir sagt. Weil wenn es Gott uns persönlich sagt, wenn er es dir sagt, ganz egal was es ist, das geht viel tiefer in unser Herz, als wenn es ein anderer sagt. Wenn dann ein anderer das bestätigt, dann wissen wir, dass wir wissen, es ist Gott. Aber wir brauchen es, dass Gott zu uns spricht. In 2. Petrus 1, Vers 19 sagt der Schreiber, und wir besitzen umso fester das prophetische Wort, und ihr tut gut darauf zu achten, auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Ich denke, der Vers hat mehrere Bedeutungen, aber eine ist mal ganz klar. Das prophetische Wort, wie immer es aussieht, ist eine Lampe, also ein Licht, ein Wegweiser, an einem dunklen Ort, wenn ich mich persönlich irgendwo an einem Ort befinde, wo es kein Licht ist, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht, vielleicht, dass ich krank bin oder dass schwierige Umstände sind. Und wenn Gott etwas in meinem Leben hineinspricht, selbst wenn es sich noch nicht gleich erfüllt, dann ist das prophetische Wort wie eine Lampe in einem dunklen Ort. Ich will euch ein paar Beispiele von mir sagen. Eins jetzt, ich lieb's, meine eigenen Beispiele zu nehmen und nicht die von anderen. Wir wurden gerade charismatisch und ich habe jahrelang, war ich einmal im Jahr im Krankenhaus mit irgendeiner OP, die ich hatte. Irgendwie dachte ich, naja, das ist als guter Christ, das, was ich zu tragen habe, das ist mein Joch von Gott. Das muss ich durchstehen, das will Gott von mir. Und ich war in Karlsruhe unterwegs, in der Buchhandlung, habe überhaupt nicht an Gott gedacht. Und ich habe vielleicht 3-4 Mal in meinem Leben Gott verbal gehört. Das heißt, wie wenn jemand neben mir steht und spricht. Sonst habe ich ihn immer in meinem Geist gehört oder anders. Und da hat Gott wirklich, wie wenn er neben mir läuft, gesagt, Silvia, du wirst lange leben und gesund sein. Und dann kamen noch ein paar Verse aus Fragmente aus Psalm 91, persönlicher Art. Und ich stand da wie vom Blitz gerührt und habe gedacht, was war das? Und mir ist klar geworden, es war Gott und er musste laut sein, weil ich immer gedacht habe, meine Krankheiten sind ein Teil von mir. Ich muss dazu sagen, das prophetische Wort, was er mir gegeben hat, das war oft eine Lampe in dunklen Situationen, weil ich war oft krank. Ich war auch mal im Krankenhaus zwischendrin, wurde zwar nicht operiert, aber ich hatte schon Probleme mit Herz, mit Darm, mit einigen möglichen Innereien, mit meinem Kopf, mit meinen Augen und, und. Und manche haben sehr, sehr ernst ausgesehen. Und was mir immer wieder kam, egal wie dunkel die Situation war, war immer, dass Gott gesagt hat, du wirst gesund sein und lange leben. Und dann habe ich immer gesagt, Herr, du hast gesagt, ich soll gesund sein und lange leben und darauf stelle ich mich. Und der Psalm 91 wurde mir ganz, ganz wichtig. Und das hat mir immer wieder Kraft gegeben. Und jedes Mal, wenn ich durch die Situation durch bin, die sich dann entweder als Fake herausgestellt hat oder wo ich wirklich durchgehen musste, je nachdem, ich spreche nicht von Grippe oder so irgendwas, dann hat Gott immer gesagt, merkst du was? Ich habe dir das prophezeit, ich habe dir das gesagt, behalte dieses Wort wie eine Lampe. Und immer mehr habe ich gespürt, wie Gott eigentlich will, dass ich ihm da drin vertraue. Ich habe es am Anfang nicht verstanden. Ich dachte, warum sagt er mir, ich bin gesund oder ich soll gesund sein und lange leben und bin dann krank. Und bis ich verstanden habe, wenn du ein Wort bekommst für dich und es ist in der Zukunft, der Weg bis dahin könnte ein anderer sein. Auf alle Fälle ist er ein Lernprozess. Und ich wünsche niemand, dass er, wenn er Gesundheit verheißen bekommt, krank wird. Aber mir hat es geholfen, so schlimm wie es manchmal war, mehr und mehr auf Gott zu vertrauen. Und es waren so 3-4 Mal im Jahr, dass irgendetwas war, was wie so ein Damoklesschwert über mir war und ich nicht wusste, was es war. Aber ich merke, ich werde immer ruhiger, weil Gott immer, wie wenn er neben mir steht, sagt Silvia, vertrau mir. Und ich habe gelernt, diese Stimme zu hören. Und ich weiß, ich werde lange leben und ich glaube, und da bin ich nicht die Einzigste, möchte euch jetzt nicht schocken, aber ich tue es trotzdem. Ich glaube, ich werde ihn sehen, wenn er wiederkommt. Also entweder werde ich steinalt oder er kommt bald. We will see. Ich glaube, dass wir alle an Verheißungen festhalten müssen. Und es ist wichtig, dass wir an den Verheißungen, an denen wir festhalten, wenn Gott etwas sagt, nicht kaputt gehen, sondern dass es Hoffnung in uns hervorbringt. Und was ganz wichtig ist, dass wir sie beten, die Verheißung, dass wir dranbleiben. Ihr seht hier so eine tolle Timeline der Stadt, wo sehr viele Prophetien, die von verschiedenen Gemeinden vor Jahren zusammengetragen wurden, was Gott in Karlsruhe tun möchte. Er möchte, dass Karlsruhe ein Zufluchtsort ist, dass es ein Lobpreisort ist und. Und wir haben in den Jahren, seit wir diese zusammengetragen haben, immer wieder die Verheißung gebetet, weil wir wissen, dass Gott manchmal Dinge verheißt und es dauert eine Weile, aber er will, dass wir dranbleiben. Er trainiert uns damit und er meint es sehr, sehr gut. Ich möchte in dem ersten Teil erstmal über die Erkenntnis Gottes sprechen und möchte dazu sagen, Prophetie beginnt und endet mit der Offenbarung von Jesus Christus. Prophetie fängt nicht bei uns an und sie geht auch nicht über den anderen. Das ist eine Dienstgabe und die ist wichtig. Die möchte ich nicht relativieren, aber davon spreche ich heute nicht. Prophetie beginnt bei Gott, wer er ist und wie er ist und wie er sich mir offenbaren will. Weissagung und Prophetie geht nicht um mich, dass es mir gut geht und dass ich ein langes Leben habe. Weissagung beginnt immer bei Gott selber und seinem Wesen. Und er möchte es uns so gerne offenbaren. In Offenbarung 19 wird die Braut, die zum Hochzeitsmahl, 19 Vers 7 kennt ihr wahrscheinlich alle, wo wir zum Hochzeitsmahl von Jesus berufen sind, wir als Braut. Der Engel, der dem Johannes offenbart oder die Vision, die er bekommt, sagt der Engel zu ihm, schreibe das auf. Und der Johannes, der ist so geflasht von dem, was er hört, wäre ich wahrscheinlich auch. Und dann sieht er noch einen Engel vor sich, da fielen früher viele Menschen zu Boden, fängt an, diesen Engel anzubeten. Und was sagt dieser Engel? Bete Gott an, das Zeugnis Jesus ist der Geist der Weissagung. Die höchste Gabe der Prophetie, Weissagung, ist nicht, dir geht's gut, wie geht's mir. Die höchste Gabe der Prophetie ist, Gott zu erkennen, wie er ist. Die Gabe, bete Gott an, das Zeugnis Jesus ist der Geist der Weissagung. Die höchste Offenbarung, das wichtigste Wort, ist er in der Erkenntnis seiner selbst. Die höchste Form von Prophetie, die Erkenntnis im Geist, wer Jesus ist und wer wir in ihm sind. Selbst die tollste Prophetie über Endzeit oder sonst was, werde euch nachher was von Bob Jones sagen, das ist krass, kann nicht das Wasser reichen, wenn sich Jesus offenbart. Und die, die schon Offenbarungen im Geist von Jesus hatten oder in seinem Wort, die wissen, was ich meine. Wenn Jesus sich offenbart, dann möchte er zeigen, dass er unser himmlischer Bräutigam ist. Gott möchte sich als himmlischer Vater offenbaren und Jesus sehnt sich danach, dass er auf diese Erde kommt, weil er uns leidenschaftlich liebt, dass wir bei ihm sind. Er sagt, ich komme bald, halte fest, was du hast. Das will er uns immer wieder sagen. Das Wichtigste, was ich habe, ist ihn und seine Verheißung. Und wenn du darüber mal meditierst und nimm den Psalm 73 dazu, wenn der Psalmschreiber sagt, wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das kannst du nicht sagen, wenn du die Bibel durchlässt nach dem Bibelleseplan. Das kannst du nicht sagen, wenn dir andere manchmal ein gutes Wort geben oder du ab und zu betest. Aber wenn du eine Offenbarung hast von Gott, wer ist und wie er ist, dann willst du nichts anderes mehr. Dann ist es dein höchstes Ziel. Und ich sage es nochmal, du musst kein Prophet sein, um eine Offenbarung von Gott zu bekommen. Wenn das der Leib Christi insgesamt, wenn wir das lernen würden, und ich spreche da genauso mich an wie jeden von uns, wenn wir lernen, mit Gott eins zu eins kommunizieren und er mit uns spricht, uns Bilder zeigt oder Visionen oder was auch immer, dann bräuchten wir den prophetischen Dienst gar nicht so oft. Der prophetische Dienst, ich wiederhole es nochmal und ich will ihn nicht schlecht machen, ist für Neueinsteiger, wenn du auf die Straße gehst und wenn du Eindrücke über Leute hast, für sie betest, die werden auch oft viel schneller geheilt. Und meistens bekommen die Leute auch ganz viele Eindrücke, die auf die Straße gehen, für andere. Wenn du in Schwierigkeiten drin bist und Gott einfach nicht hören kannst oder du bist unsicher, ist es wichtig. Und auch ich freue mich, wenn mir Menschen Ermutigung geben oder wenn sie mir was sagen, bitte missversteht es nicht. Aber Gott will, dass ich ihm begegne. Wie komme ich jetzt zu den Offenbarungen des Wesens und des Willens Gottes? Der erste Aspekt ist, ihn persönlich kennenzulernen, ihm tiefer zu begegnen, indem ich als allererstes mal sein Wort meditiere. Das heißt, in die Tiefe gehe. Ich möchte darüber jetzt nicht viel sagen, ich möchte es nur kurz anreißen, um des Ganzen willen, um das nicht auszulassen. Gottes Wort ist Jesus selber, sagt Johannes 1, die ersten 14 Verse. Er ist das Wort. Und er lebt in seinem Wort. Und prophetische Menschen können in das Wort eingehen. Wenn es da heißt, er ist meine Burg, mein Retter, dann sagen sie das nicht nur, sondern dann können sie das im Geist visualisieren und sie leben in dieser Burg. Und sie bleiben an diesem Tag in dieser Burg drin und sind in seiner Ruhe, in seinem Frieden, weil sie das in sich tragen. Oder wenn du über dem Psalm 27 meditierst, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Und du nimmst es Vers für Vers. Der Vers spricht zu dir, Gott spricht zu dir. Ich rede von Rema-Worten, die ihr sicher alle schon durch Gottes Wort erhalten habt. In Epheser 1, 17 bis 19, dieses bekannte apostolische Gebet, da betet Paulus, dass Gott der Vater euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Der Geist der Weisheit und Offenbarung ist der Geist der Weissagung, das, was in Offenbarung 19, Vers 10 steht. Also Gott möchte uns, so betet Paulus, den Geist der Weissagung geben, in der Erkenntnis Gottes, wer er ist. Er, nämlich Gott, erleuchtet die Augen eurer Herzen, betet Paulus weiter, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Was ist denn seine Berufung auf euch? Sein Kind zu sein, seine Braut zu sein, seine Geliebte zu sein. Damit ihr den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen seht. Das ist nicht erst in der Welt, die wir, wenn wir ewig leben, das ist jetzt schon. Da ist so viel Reichtum drin und Gott möchte uns das zeigen. Aber nicht, wie wir oft, auch ich oft, Herr, was soll ich tun? Was willst du, dass ich tue? Sondern Herr, wie bist du? Wer bist du? Wie darf ich dich sehen? Wie darf ich dich erkennen? Durch Predigt kommt Erkenntnis. Wenn wir Bücher lesen oder Worte hören, auch jetzt durch das, was ich sage, kommt Erkenntnis. Offenbarung kommt nur durch Gott. Ich möchte euch ein Beispiel von mir sagen. Das war vor ungefähr 20 Jahren oder mehr. Da war Jack Winter, der Vater der Vaterschaft, der hat damals noch gelebt und ich habe damals noch eine Kassette von ihm bekommen durch einen Freund und habe die, wie ich es oft gemacht habe, da waren meine Kinder noch klein und ich habe das Wohnzimmer abgestaubt, habe die Kassette reingemacht. Einiges oder vieles wusste ich auch schon über Gott den Vater und habe mir die einfach angehört. Ich fand sie gut und habe halt da meine Schrankwand abgestaubt und der Jack Winter hat gesagt, lasst uns zum Schluss noch auch alle, die die Kassette hören, beten. Ich dachte, naja, da bete ich mit, da gibt mir ja nichts, staub weiter ab und fange an zu beten. Und auf einmal kommt Gottes Gegenwart in mein Zimmer. Ich lag irgendwann auf dem Boden. Gott war, ich kann es nicht beschreiben, aber ich hatte eine Offenbarung, wie Gott als Vater ist. Ich habe mich als Baby gesehen in seinen Armen und er hat mich von A bis Z durch alle Situationen meines Lebens, die ich hatte, durchgeführt, durch Bilder und auch und zu mir gesprochen, wie er mich behütet hat, wo er mich behütet hat, wie er mich sieht, wie sehr er mich liebt. Und wisst ihr was? Diese Offenbarung, die natürlich immer wieder, das Vaterherz muss kultiviert werden, aber du lernst nicht Gott als Vater kennen, den du eine Predigt hörst. Du musst Gott fragen, wie siehst du mich, wer bist du für mich? Und es hat mich durchgeführt, ich hatte so gut wie keine Ablehnungsgefühle, so gut wie keine Minderwertigkeitskomplexe seither nicht mehr. Mein Vater war vor dieser Offenbarung ein halbes Jahr vorher gestorben und ich brauchte viel Heilung. Ich hatte eigentlich, ich bin durch eine Zeit gegangen in den letzten Jahren von Mobbing, von allem Möglichen und ich war schon manchmal am Boden zerstört, aber ich war nie so am Boden zerstört wie viele andere, denen es noch nicht immer halb so schlimm ging wie mir. Warum? Weil ich dieses in meinem Herzen getragen habe. Und ich muss es auch immer wieder wie eine Liebesbeziehung, das wisst ihr auch zu Jesus oder zu Gott, immer wieder kultivieren. Aber das sitzt in meinem Herzen wie ein Anker. Deswegen Offenbarung kommt von Gott und nur er kann es geben. Und wenn wir hier vor ihm sitzen, zu Hause vor ihm sitzen, wenn wir auf ihn warten, es aushalten, dann kommt er und offenbart sich. Er offenbart sich in unserem Herz, er offenbart sich durch ein Bild, durch ein Gefühl, durch einen Spruch. Es kommt darauf an, wie du für ihn gemacht bist, was seine Berufung ist, durch sein Wort. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Er kommt und er offenbart sich. Und jetzt komme ich zu den geistlichen Übungen, die wir machen können. Und deswegen passt da auf, die machen wir zum Schluss, die letzte Viertelstunde. Und ihr könnt euch aussuchen, dann welche ihr nehmt. Das erste ist unsere Vorstellung. Vorstellung, unsere geistliche Vorstellung ist ein Geschenk von Gott. So wie Musik ein Geschenk von Gott ist, die der Feind pervertiert hat, aber Musik kommt von Gott. So kommt auch unser Vorstellungsvermögen von Gott. Nur, dass es manchmal pervertiert ist. Durch was? Einfache Dinge. Wenn ich zu viel Fernsehen gucke oder zu viel am Computer sitze. Wenn ich mir Dinge angucke, die mir nicht freuen, nicht schlimm sind, aber die in meinem Unterbewusstsein kleben bleiben. Ich bin da auch nicht ausgenommen. Ich liebe es, durch Möbelhäuser zu gehen, mir Einrichtungen anzugucken, wie man sich einrichten könnte, was für Accessoires und so weiter. Das ist, lacht mich jetzt bitte nicht aus, für mich entspannender und schöner Weg, in Urlaub zu fahren. Das liebe ich einfach. Aber wenn ich jetzt in meinem Mobiliar war, 2-3 Stunden, weil ich was besorgen musste und mir noch alles angucke und komme dann zum Beispiel hierher und will Gott visualisieren, dann gehen die Bilder durch meinen Kopf. Von den Schränkchen und den Couchen und den ganzen Dingen. Und es geht nicht nur mir so, danke. Es geht allen so. Warum? Weil unser Kopf ist einfach bedeckt oder unsere Gedanken sind bedeckt mit dem, was wir gerade erlebt haben. Oder wenn du gerade ein Streitgespräch hattest. Oder wenn ihr versteht, was ich meine. Aber Visualisierung, mir Gott vorzustellen, oder wenn jemand jetzt von einer schönen Landschaft spricht, von tollen Bergen und mit Schnee bedeckt, dann kommt doch sofort in deinem Kopf Berge und Schnee bedeckt, wie du sie kennst. Ja? Und das kommt von Gott. Er liebt es, wenn wir uns schöne Dinge vorstellen, und noch mehr liebt es, wenn wir uns ihn vorstellen. In Epheser 2, Vers 6 heißt es, Gott hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der himmlischen Welt in Christus Jesus. Also wenn wir jetzt schon im Geist mit ihm auf seinem Thron sitzen und von dort aus regieren dürfen, wir machen uns das auch immer wieder bewusst, wir versuchen geistig zu herrschen und Stand einzunehmen. Aber wenn ich da schon sitze, dann darf ich doch auch mit meinem inneren Auge dahin gehen, ja? Mit meinen geistlichen Augen. Ich habe vor ein paar Jahren war Bob Sorge bei uns aus Kansas und er hat darüber gelehrt und kam hinterher zu mir und hat gesagt, Silvia, ich habe einfach einen Eindruck, ich soll dir von Gott sagen, du sollst den Thron mal für einige Wochen visualisieren. Du weißt ja, Gott der Vater sitzt auf dem Thron und also wenn das jetzt der Thron ist, dann sitzt Gott der Vater hier und Jesus sitzt hier. Kuschel dich doch mal zwischen rein und hör, was die beiden zu sagen haben. Er hat auch ein Buch drüber. Und ich dachte, okay, das werde ich prüfen, Herr, ich frage dich. Und ich hatte den Eindruck, dass mir Gott einfach sagt, probier es doch mal aus. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mir dann den Thron vorgestellt und wie ich mich zwischen Jesus und Gott, dem Vater, sitze. Und manchmal hat Gott zu mir gesprochen, manchmal Jesus. Manchmal habe ich eine Umarmung vom Vater gebraucht. Und die habe ich richtig körperlich gespürt. Und das sind Dinge von mir abgefallen, Stress oder sonst irgendwas, einige nicken, also kennt ihr das wohl. Oder ich habe in die Augen Jesus geschaut und plötzlich war ich in seinem Herz drin, das so groß war wie ein Ballsaal oder was auch immer. Du sagst jetzt vielleicht, naja, nette, schöne Bilder, aber weißt du, die Bilder tun was mit dir, die verändern dich. Das ist sowas von krass, du kommst als veränderter Mensch total raus, nicht nur entspannt, sondern das macht was mit dir. Und ich habe sehr viel Heilung, innere Heilung erfahren und aber auch, wo Gott zu mir zum Beispiel, einmal hatte ich was am Auge und ich habe mich da drin, nur als Beispiel, dass ihr wisst, was ich meine, auf Jesus Schoß gesehen, mein Kopf war auf seinem Schoß. Und er doktert an mir rum. Und dann habe ich gesagt, Herr, was machst du da? Man darf ihn ja fragen, soll ihm Fragen stellen, er antwortet ja gern. Dann hatte ich einen Eindruck, dass Jesus sagt, ich hole den Balken aus deinem Auge. Und da war mir klar, was er meint. Ne? Hatte einen sehr kritischen, analytischen Geist. Und ich habe dann gedacht, naja, ich habe weiter für mein Auge gebetet, es ging nicht weg. Erst als ich wieder mal, oder ich habe das dann eigentlich über ein Jahr gemacht und das fast täglich, als ich wieder mich gesehen habe auf seinem Schoß und ich hatte den Eindruck, wenn Gott sagt, es geht nur weg, wenn du mir die Erlaubnis gibst, diesen Balken aus deinem Auge zu holen. Und dann habe ich gesagt, ja, Herr, ich gebe dir die Erlaubnis. Und ich weiß nur, der Schmerz war in dem Moment weg. Es war so ein Migräneschmerz am Auge. Nur, dass ihr wisst, was ihr meint. Da habe ich viele Bilder, viel Zuspruch empfangen. Und das finde ich dann toll. Dann kamen Leute, die mal eine hat, als ich Geburtstag hatte, im IHOP über mir gebetet und hat mir ein Bild gesagt. Und das war genau wie das Bild, was ich da am Thron empfangen habe. Das war dann eine tolle Bestätigung, dass ich weiß, ich bin nicht Kuckuck, wenn ich da vor den Thron gehe, sondern das ist wirklich Gottes Willen. Aber was wir tun müssen, ist, dass wir unsere Augen reinigen. Und das möchte ich euch, das machen wir auch nachher, bevor wir da reingehen, dass ihr sagt, Herr, ich gebe dir jetzt alles ab, was ich heute gesehen und erlebt habe. Ich komme jetzt zu dir in der und der Weise. Es sind jetzt nur 3 Übungen, es gibt hunderte, aber wir machen nur die 3. Und ich bedecke mich jetzt mit deinem Blut und bete, dass du meine Vorstellungskraft reinigst und dann kannst du zu Gott kommen. Okay, die 2. Übung. Wir können uns auf Jesus fokussieren. Setz dich zu Hause in deinen Sessel, im Wohnzimmer oder hier, wenn du irgendwo deinen Lieblingsplatz hast. Und mach die Augen zu und sag, Jesus, ich möchte mich dir vorstellen. Und da kannst, wenn du das möchtest, aus der Offenbarung oder aus dem Hohelied die Attribute von Jesus, wie er aussieht, nehmen. Das habe ich auch am Anfang gemacht. Und plötzlich sehe ich Jesus in meinem inneren Auge vor mir, wunderschön, nicht mit weißen Haaren, nicht mit Feuerflammenaugen und nicht mit einem weißen Gewand, sondern einen wunderschönen jungen Mann, wie ich ihn noch nie in meinem Leben gesehen habe, voller Liebe auf mich schauen. Ich bin ganz erschrocken, habe gesagt, Herr, bist du das? Ich will da keiner Fata Morgana nachgehen. Und Gott hat gesagt, ja, ich zeige mich dir so, wie es dir gefällt und wie ich deine Aufmerksamkeit bekomme. Also was immer du tust, wenn deine Gedanken gereinigt sind, dann verlass dich drauf und vertrau Gott, dass er dir sich zeigt. Und dann einfach, auch wenn du ihn nicht gleich siehst, das bedarf der Übung, das kannst du täglich machen und es tut natürlich nicht deine persönliche Zeit, dann ausradieren, das solltest du zusätzlich tun. Du wirst ihn immer deutlicher sehen, du wirst ihn sehen, wie er da sitzt, vielleicht wie er deine Hand hält. Und dann frag ihn nicht, was soll ich tun oder wie läuft mein Tag, sondern Jesus, was ist dein Herz? Was bewegt dich? Was macht dich traurig? Was macht dich glücklich? Was bewegt dich gerade? Und hör ihm zu. Vielleicht kommt nicht gleich was, aber vielleicht, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, sagt dir Gott was. Und so offenbart Gott Dinge, die er auf seinem Herzen hat, die er dir geben will. Und vielleicht nicht nur für dich, sondern für die Zeit, auf das will ich nachher eingehen, auf die wir, vor der wir eigentlich stehen. Und wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann prüf es anhand der Bibel. Wenn es im Gegensatz zur Bibel steht, dann nimm es einfach nicht an. Aber ich glaube, wenn wir unsere Gedanken und Herzen reinigen, dann spricht Gott zu uns. Und die dritte Übung ist einfach, dass ich mich auch täglich und immer so 10 Minuten vielleicht, die alle drei, dass ich mich vor Gott setze und sage, ich bin überhaupt kein visueller Mensch, ich bin eher gedanklich oder sonst was. Dann setz dich hin, sag Jesus, ob ich dich jetzt sehe oder nicht, ich weiß, du bist hier. Wie siehst du mich? Was denkst du über mich? Und dann wart einfach. Vielleicht hörst du die ersten paar Male gar nichts, aber du wirst spüren, Gottes Gegenwart ist da. Und irgendwann wird er dann zu dir sprechen. Und das sind Dinge, die flashen dich weg. Da brauchst du nichts mehr. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dein Hunger und das Hineinpressen in Gottes Gegenwart bringt dich tiefer an Gottes Herz und an die übernatürliche Herrlichkeit der Begegnungen jeglicher Art. Ob du Engel siehst, Zeitreisen machst, Visionen hast oder auch was auch immer. Und um das zu erleben, musst du kein Prophet sein, obwohl ich prophetische Menschen ehre und glaube, dass sie wichtig sind unter uns. Aber ich möchte uns alle ansprechen, weil ich glaube, Gott möchte, dass der Leib Christi prophetisch ist oder zumindest hört. Wir sollen alle das Wort Jesu weitersagen, aber wir sind nicht alle Evangelisten. Wir können alle Gott sehen, auch wenn wir prophetisch nicht so begabt sind. Aber schon Gottes Wort ist sehr prophetisch. Wenn du also ganz tief in Gottes Wort gehst, das ist auch. Und wenn wir uns Zeit nehmen, um zu seinen Füßen zu sitzen, dann, egal welche Übung oder was wir tun, das verändert uns. In 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist, geschieht. Ich wage zu behaupten, dass nichts uns so verändert, wie wenn wir vor Gott sitzen und ihn anschauen. Durch sein Wort, durch Gebet, indem wir ihn Fragen stellen, wie auch immer. Nichts verwandelt uns so sehr. Wir tun es leider, auch ich manchmal, nicht oft genug. Wir rennen dann in etwas rein, sind entmutigt. Und das ist auch legitim, missversteht mich nicht. Freuen uns, wenn ein anderer uns wieder ermutigt und aufbaut. Und da fängt der prophetische Dienst an. Gott möchte uns immer nachgehen, entweder durch eine andere Person, aber er liebt es, wenn wir zu ihm und er mit uns sprechen kann. Jetzt möchte ich zum zweiten Aspekt kommen. Und zwar, es gäbe jetzt noch viel zu sagen, aber ich habe es einfach nur kurz angerissen, um das Ganze ein bisschen abzurunden. Der generelle Dienst des Propheten, zwischen Menschen ist der Dienst des Gebets. Ich sage es nochmal. Der generelle Dienst des prophetischen Menschen ist der Dienst des Gebets. Ich rede nicht von Propheten. Es gibt heute immer noch welche. Also die Annahme, die gab es nur im Alten Testament. Heute braucht man keine mehr, stimmt nicht. Ich werde euch nachher was über den Bob Jones erzählen, den Paul Kane kennt ihr alle, das sind Propheten. Und wir haben heute noch sehr viele Propheten, aber die meisten von uns sind keine Propheten, sondern prophetische Menschen. Der generelle Dienst des prophetischen Menschen ist der Dienst des Gebets. Wenn ich Gott näher komme und er mir zeigt, was er tun möchte, dann gehe ich ins Gebet. Wir machen es oft so, wir empfangen etwas. Es ging mir auch schon so, dass ich Engel gesehen habe oder sonst irgendwas und wir haben es gleich weitergesagt. Und oft möchte Gott uns ein Bild oder einen Eindruck geben und dann sollte ich sowieso immer fragen, was soll ich damit tun? Manchmal ist es für mich, manchmal für einen anderen, manchmal soll ich es gar nicht sagen. Aber oft offenbart uns Gott etwas, damit wir beten. Ja? Ich denke, da habt ihr alle schon Beispiele erlebt. Ich habe mal, als wir in Richtung mit den Kindern klein, als die noch klein waren, waren wir auf der Autobahn Richtung Spanien und ich hatte den Eindruck, ich soll anfangen zu beten und wusste nicht warum. Und Gott hat mir plötzlich ganz viele Autos, die ineinander knallen, gezeigt. Und dann habe ich angefangen zu beten. Wenn ich jetzt zu jemand hingegangen wäre und gesagt hätte, hey, pass, fahrt mal alle langsam, hat es nichts genutzt. Aber es kam tatsächlich eine Karambolage. Und wir waren die Ersten, die nicht da reingerast sind und der Rest auch. Und so kann es sein, dass du hier sitzt. Also mir ging es zum Beispiel so, ich sage noch ein Beispiel. Wir waren mal im alten Gebetsraum in der Winterstraße vom IHOP aus und da kam jemand rein, eine sehr hohe Persönlichkeit von einer Kirche und hat uns erzählt, die wir da waren, ihr müsst jetzt unbedingt für diese Gemeinschaft aus dem und dem Grund beten. Da ist alles und ihr kennt es ja. Oft kommen Leute und sagen, du musst unbedingt für die Situation beten. Und dann kommst du erst mal vor Gott, bevor du das machst. Und dann hast du das Gefühl, das ist vielleicht gar nicht dran. Ja? Auch das kann Gott dir sagen. Ich weiß nur, wir sind vor Gott gekommen und Gott hat mich an Psalm 2 erinnert, dass die Heiden alle möglichen Pläne schmieden, aber Gott sitzt im Himmel und lacht. Und dann habe ich das ausgebetet, habe das gesagt und ich habe den Eindruck, wir müssen gar nicht dafür beten. Und tatsächlich nach einer Woche die Person, die dann kam, war ziemlich sauer, weil wir nicht gebetet haben und beleidigt. Und dann kam nach einer Woche diese Person zu mir und hat gesagt, danke, es war ein sehr hoher Würdenträger einer Kirche. Danke, dass du das gemacht hast. Ich habe mich furchtbar geärgert, aber ich habe erfahren, dass genau an dem Abend alles in Ordnung war. Ja? Oder zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, du sitzt im Gebet für Israel. Und jetzt betet die eine Gruppe, dass es die Zwei-Staaten-Lösung gibt wegen der Palästinenser. Die andere Gruppe betet, dass vielleicht der Präsident Trump das richtet, dass es eben keine Zwei-Staaten-Lösung gibt. Und dann sitzt du vielleicht drin und Gott sagt dir, Silber, das will ich gar nicht. Ich werde übernatürlich Israel sammeln. Ich werde das tun. Es wird kein Mensch machen. Und die Herzen der Menschen sind wie Wasserbäche. Jetzt, was machst du damit? Aber so Dinge will Gott oft sagen. Wir können sehr viel beten. Wir können für alle möglichen Probleme beten. Wir sind den ganzen Tag beschäftigt mit Gebet und Gebet ist nicht schlecht. Aber wenn dir Gott sagt, hey, das ist dran und das ist nett, hast du es viel leichter und es sind ganz andere Resultate. Ja? Also niemand, der immer betet, das ist nicht schlecht, aber ich möchte lieber das Richtige tun und nicht viel. Ich habe euch von Bob Jones erzählt. Er ist leider verstorben. Er ging vor Jahren, das war in den 80ern Anfang, zu Mike Bickle. Es war im Mai, das hat der Mike selber erzählt. Und er war damals noch Pastor von einer Gemeinde und er kam zu ihm mit einem Mantel an, wie so ein Kutschermantel. Es hat draußen 20 Grad gehabt. Und er hat ihm gesagt, was Gott mit ihm tun wird mit der Gebetsbewegung. Dass er quasi der ist, der die Gebetsbewegung anstößt, dass das Gebetshaus anfängt, dass Tausende von Jugendlichen kommen und. Hat ihm alles detailliert erklärt. Und der Mike war damals noch gar nicht so auf die Sache eingespitzt und hat gedacht, naja, der kann mir viel erzählen. Und dann sagt der Bob ihm, Gott hat mir schon gesagt, dass du mir nicht glauben wirst. Und als Zeichen, dass das, was ich sage, von Gott kommt, werde ich dann, wenn ich rausgehe, wird es schneien. Und die sind dann noch eine Weile zusammengesessen, als der Bob sich verabschiedet hat und rausging. Es hatte 20 Grad oder darüber. Ich weiß nicht, ich kenne die Fahrenheits nicht so genau auseinander. Ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich das gehört habe. Hat es angefangen, in diesem Umkreis zu schneien. Und dann wusste der Mike Bigge, das ist von Gott. Und jetzt sage ich noch was. Das war nicht die höchste Prophetie, obwohl es ein hochrangiger Prophet war, die der Mike empfangen hat. Ich kenne ihn ein bisschen, aber nicht so gut. Ich weiß nicht, was seine höchste Prophetie war. Aber von dem, was ich weiß, kann ich sagen, als Gott ihm das mit dem Hohelied offenbart hat, als er ihm seine Liebe gezeigt hat und dass er der himmlische Bräutigam ist und was er mit uns, mit ihm als Braut machen möchte, dem Sohn eines Boxers im Mittelschwergewicht, es war eine höhere Offenbarung, weil Gott sich selber offenbart hat. Ich glaube, dass Gott dem Mike das auch hätte sagen können und er hätte den Bob Jones nicht schicken müssen. Aber vielleicht hat seine Neugierde einfach, hat es die Neugierde geweckt und es ging schneller. Aber die höchste Offenbarung ist nicht, das und das passiert mit dir morgen. Es geht in der Prophetie nicht in erster Linie, dir geht's gut. Es geht in der Prophetie in erster Linie, dass Gott sich offenbaren will. Der Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesu. Und das Zeugnis Jesus ist, wer ist und wie er ist. Und das andere möchte ich nicht schlecht reden. Ich möchte nur, dass wir verstehen, wie wichtig es ist, dass wir lernen, vor Gott zu kommen. Und dass wir Multiplikatoren werden, dass wir andere anreizen mit dem, was Gott uns zeigt, mit dem, wie wir mit ihm umgehen, dass andere kommen und sagen, was hast du, was ich nicht. Und dass der Leib Christi das genauso irgendwann tut. Dass es nicht 20% sind von denen, die toll sind und 80 lassen sich bedienen, sondern dass es umgekehrt ist. Und ich glaube, die Gebetsbewegung, also ich spreche jetzt mal über die Gebetsbewegung, auch wenn ihr jetzt nicht davon kommt, ist eigentlich eine prophetische Einrichtung. Momentan entstehen überall Gebetshäuser auf dem Planeten. Und das ist eine prophetische Bewegung, weil Gott Menschen beruft, vor ihm zu sein und für sein Kommen zu beten. Er will gebeten werden und er will, bevor er kommt, Erweckung schenken. Und Gott möchte, dass wir die geistlichen Fluglotsen sind, dass wir, wenn wir hier sind, ihm einen roten Teppich ausrollen durch Gebet, eine Landebahn bauen, dass er kommen kann. Wir sind die Hannas, die Samuels, die Johannes des Täufers der zweiten Generation des Kommens. Damals war Johannes der Täufer, den Jesus als den höchsten Prophet genannt hat, bis zu ihm damals. Der hatte über niemand prophezeit, er hat niemand geheilt. Er hat nur gerufen, tu Buße, der Messias kommt. Er war ein Vorläufer und ein Wegbereiter auf Jesus. Und Jesus nennt ihn den höchsten Prophet. Und er hat den Weg bereitet für das Kommen, das erste Kommen von Jesus. Wir sind, wenn wir für das Kommen von Jesus beten, die Wegbereiter seines zweiten Kommens. Und deswegen ist Gebetshaus so wichtig, weil es eine Brutstätte ist, der Beziehung meiner persönlichen zu Gott, und des Wegbereitens dessen, der kommen will. Ich habe früher mit und auch heute noch mit einigen Gebetshäusern Kontakt und ich habe immer wieder die Leiter gefragt, was ist dein Ziel? Und ich habe meistens gehört Erweckung. Und dann habe ich gesagt, das ist mein Ziel nicht. Ja, was ist dein Ziel? Mein Ziel ist, dass Jesus wiederkommt. Weil Erweckung wird kommen. Aber es ist der Vorbote dessen, dass Jesus dann kommt. Und wenn du leidenschaftlich für Gott bist, wenn du mit ihm Gemeinschaft hast, wenn du von ihm hörst, dann entsteht eine Liebesbeziehung, dass du sagst, ich kann nicht anders, ich muss dich sehen, ich brauche dich. Und dein Schrei nach seinem Kommen und nach Gerechtigkeit wird groß und größer. Und deswegen ist die Gebetshausbewegung eine prophetische Bewegung, die Prophetie freisetzt, um die Zeichen der Zeit zu erkennen. Sie ist leidenschaftlich in der Liebe und sehnt sich nach dem Kommen von Jesus. Und ihr Lieben, die Zeit hier vor ihm zu sitzen, manche sagen zu verschwenden, ich mag das Wort nicht, wie ich auch das Wort Opfer nicht mag. Ich ersetze es gern durch Liebesgabe. Und verschwenden hier das ist keine Zeitverschwendung. Was du Jesus an Liebe gibst, wenn du nur hier sitzt und vor ihm, das ist für ihn wichtiger wie alles andere. Weil Gott hat uns geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ich glaube, das wisst ihr auch, wir steuern auf Erweckung zu. Die Dunkelheit wird zunehmen, aber auch Gottes Herrlichkeit wird sich ausgießen. Darüber sind viele Bücher geschrieben worden, es ist viel bekannt, jeder sehnt sich danach. Wir vergleichen das oft mit Apostelgeschichte 2, wo die Ausgießung des Geistes war, das war der Frühregen, der Spätregen kommt. Und wir werden in eine Zeit reinkommen, ich sage das mal ganz vage, weil darüber zu reden ist auch eine einzelne, nochmal mindestens eine Einheit. Wir werden in eine Zeit reinkommen, wo Menschen uns nachlaufen. Die werden an uns kleben, weil sie spüren, da ist etwas, was sie brauchen und du kannst dich ihrer nicht erwehren. Und die werden scharenweise zu Jesus kommen. Und wir können sie dann nimmer bejüngern, wenn Tausende zu Jesus kommen. Es heißt, die Bibel sagt, eine ganze Nation an einem Tag. Aber der Geist hat schon in seinem Wort gesagt, Jesus hat gesagt in Johannes, ich werde euch nichts mehr lernen, der Heilige Geist wird euch lernen. Wir werden in eine Zeit reinkommen, wo der Heilige Geist die Menschen belehren muss, weil so viele sind, das können wir gar nicht. Und das ist jetzt wieder eine andere Sache, aber ich weiß, dass Gott gesagt hat, das, was auf uns zukommt, das wird uns keine Mühe bereiten. Das wird nicht schwer sein, das wird leicht sein. Es liegt nur daran, wie nah sind wir an Jesus. Und was jetzt passiert, was mit uns passiert und was er möchte, ist eine Vorbereitung auf das, was er kommt. In Sacharja 8, Vers 23 heißt es, an jenen Tagen werden 10 Männer aus Nationen mit ganz verschiedenen Sprachen zugreifen. Ja, sie werden den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Und es ist nicht nur für Israel, es wird in Israel genauso sein. Es ist für jeden, der mit Gott geht. Gottes Herrlichkeit wird so aus uns herausstrahlen, dass andere das spüren, sie werden das haben wollen. In so eine Zeit kommen wir rein, aber wir kommen da rein, aber es bedarf auch der Vorbereitung. Und dafür bedarf es einer prophetischen Sicht, die, wenn du jetzt ein Prophet bist, noch viel umfangreicher ist. Und wenn du ein prophetischer Mensch bist, auch sehr spannend für dich ist. Und wenn du sagst, ich bin jetzt gar nicht so visuell, aber ich möchte Jesu näher kommen, dann wird es auch spannend für dich. Es ist für jeden was dabei. Und die Frage ist nur, wie nah bin ich an seinem Herzen? Wir werden jetzt die letzten 10 Minuten einfach noch eine dieser Übungen machen. Ihr könnt es euch raussuchen, was ihr wollt. Benny wird dabei spielen. Und ich möchte am Anfang noch mit uns beten und werde dann die Zeit abschließen, auch mit einem Gebet. Und nochmal zur Erinnerung, sucht euch raus, dass ihr fragt, Herr, wie siehst du mich? Oder dass ihr versucht, mit Jesus zusammen an einem Tisch zu sitzen oder dass ihr mit ihm an seinem Thron sitzt. Das ist eure Wahl, das dürft ihr machen, wie ihr mögt. Aber mir ist einfach wichtig, dass wir es tun, dass ihr nicht nur zuhört, dass wir es gleich machen, dass ihr eine Erfahrung macht. Und ihr werdet alle eine machen, wenn ihr offen seid, damit ihr angefüttert seid und hungrig, das zu Hause zu machen. Weil sonst nützt es nichts, was wir hier sagen. Jesus, wir geben jetzt unsere Gedanken dir. Wir wollen sie reinigen durch dein Blut. Und wir wollen vor dich kommen, vor den Thron deiner Gnade oder zu deinem Tisch. Oder einfach dich fragen, wie du mich siehst. Herr, wir beten, dass wir dich erfahren, weil wir wissen, du möchtest uns begegnen. Betest du jetzt jedem, so wie er sich entschieden hat, dir zu begegnen, so wie du ihn gemacht hast, dass du ihm begegnest und dass wir alle eine erfüllte Zeit haben mit dir. Los geht's. Thank you. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für die Gemeinschaft. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für das, was du in unser Herz gepflanzt hast, weil du uns liebst. Herr, wir beten für den Geist der Weissagung und der Erkenntnis von Jesus. Öffne die Augen unserer Herzen. Öffne unsere Ohren, unsere Geistigen. Wir wollen dich sehen. Wir wollen dich berühren. Wir wollen dich erkennen. Wir wollen in dein Herz hineinpressen. Wir wollen dich lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Wir wollen dir begegnen in den Tiefen deines Wortes. Schenk uns Erkenntnis und Weisheit. Schenk uns Offenbarung deiner selbst, wie du bist und wer du bist, was du empfindest, wie du uns siehst. Verändere uns durch deine Gegenwart und mach uns zu einer Bewegung, die die Zeichen der Zeit erkennt, die tief an deinem Herzen ist, die erfüllt ist von dir, die dich nicht lassen kann, leidenschaftlich für dich. Mach uns leidenschaftlich für dich und zieh uns in dein Herz. Schenk uns Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst. Schenk uns Weissagung, wer du bist und wie du bist, Jesus. Erfüll uns und lass uns nicht hier rausgehen, nur als Hörer, die sich in einem Spiegel angucken und vergessen. Hilf uns, dass das, was du ins Herz gepflanzt hast, dass es mit uns geht, dass es aufwächst, dass wir mit dir Gemeinschaft haben. Erinnere uns daran, dass wir zu deinen Füßen sitzen, weil du es wert bist, Jesus, weil du es wert bist. Segne jeden Einzelnen mit dem, was er empfangen hat, um es mit dir zu vergrößern, zu verändern. Begegne jedem Einzelnen. Versiegle, was du in uns getan hast und noch tun wirst. Amen.